Es ist so gut, wenn man worshipt und merkt, dass die Milena, die die Songs heute ausgewählt hat, wahrscheinlich vorher zufälligerweise noch in mein Konzept hineingeschaut hat. Aber nein, hast du nicht. Aber es passt hervorragend, das, was wir gesungen haben, zu dem, was ich jetzt predige. Und wir überlegen uns ja immer wieder, was für Texte dass wir singen wollen und was für Lieder dass wir auswählen zum Singen. Weil wir das, was wir singen, auch wirklich glauben wollen. Und heute passt es wirklich hervorragend zusammen. Danke vielmals, Milena, an dieser Stelle. Heute geht es um das Jahresthema Gottes Liebe, Agape. Und wahrscheinlich würde jeder gerade von uns oder die meisten von uns unterschreiben, ja, Gott liebt uns. Das ist etwas, wo wir wahrscheinlich relativ schnell mal mit auf den Weg bekommen haben, und eine Jugendstudie und ein Christen beleidigt eigentlich sehr stark, dass die Aussage, dass Gott mich bedingungslos liebt und dass Gott ein liebender Vater ist, dass das wahrscheinlich die zwei Aussagen sind, wo fast 100% von allen christlichen Gläubigen, egal wie stark das sie glauben oder wie wenig stark, dass sie am Schluss würden sagen, yes, das stimmt. Als ich das nochmal so angeschaut habe, ich dachte so, und wieso machen wir jetzt ein Jahresthema zu dem Thema? Also lohnt sich das überhaupt noch, wenn es eh schon alle mal gehört haben? Und ich glaube aber, dass es enorm wichtig ist, dass wir das Thema nochmal genau anschauen. Weil gerade so starke Glaubenssätze, wo wir schon früh mit auf den Weg bekommen haben, wo wir auch in einer Kids-Church oder in einer Teen-Church mit auf den Weg bekommen haben, die sind super. Das ist solid, wenn wir das früh anfangen zu lernen. Und gleichzeitig ist es eine Gefahr. Es ist eine Gefahr, dass es zu einer Floskel wird, zu einer Worthülse wird. Ein Wort, das du zwar schnell mal sagst, aber eigentlich gar nicht wirklich weißt, was es bedeutet. Und ich glaube, gerade Gottes Liebe ist so eine Gefahr drin, dass wir zwar das Wort sehr schnell brauchen und sehr oft verwenden, aber am Schluss uns zu wenig überlegen, was es wirklich bedeutet. Und unser Traum wäre es, wenn du am Ende dieses Jahr in dieser Liebe einerseits ganz persönlich drin wachsen kannst, aber noch der grössere Traum für mich wäre es, wenn du auf die Welt raus schaust und die Welt anschaust und auch dann kannst du sagen, du bist ein liebender Vater. Weil ich glaube, wenn du dort wirklich anschaust, was auf dieser Welt passiert, und dann immer noch kannst du sagen, da gibt es einen liebenden Vater auf dieser Welt, dann verstehst du die Komplexität von Liebe noch mal viel mehr. Weil das ist nicht ganz einfach so zum Begreifen, wieso dass ein liebender Vater manchmal die Sachen, was wir im Moment auf der Welt sehen, zulässt. Und ich glaube aber, dass Gott nach wie vor der liebende Vater ist. Und darum wollte ich euch heute einen ersten Moment mit auf den Weg nehmen, wieso dass Gott, der liebende Vater, eben so grossartig ist mit seiner Liebe. Der Jahresvers soll uns begleiten: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist eine Frage, die man gestellt hat an Jesus. Was ist eigentlich das höchste Gebot? Die schlauesten Menschen von damals haben ihn gefragt, was ist eigentlich das höchste Gebot? Das Wichtigste, was wir machen im Leben. Und er zitiert das. Also ist enorm wichtig, dass wir das auch kennen, das Gebot. Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass da auch eine Connection besteht zum Alten Testament. Also zu dem Volk der Juden, wo schon seit anhin den Gott gekannt hat. Und noch bevor Jesus gekommen ist, schon gekannt hat. Und so zieht eigentlich Jesus, und ich fange da an, so einen roten Faden zu ziehen. Jetzt brauche ich da schnell zwei Gehilfen. Timo, du kannst einfach von da bis dort über zu den Säulen mal einen roten Faden bei. Du kannst ihm vielleicht ein bisschen helfen. Der rote Faden, weil der rote Faden, wenn wir heute anschauen, durch die ganze Bibel, wo sich durchzieht durch die ganze Bibel. Und zwar sehen wir, wie der Vers eigentlich zusammengesetzt, ich glaube an euch, dass ihr das schafft, dass der Vers zusammengesetzt ist aus dem 5. Buch Mose, Vers 6, Kapitel 6 und 5 und aus dem 3. Mose 19, Vers 18. Der erste Teil, könnt ihr euch fokussieren, solange die da am Basteln sind? Ist schwierig, hä? Wir müssen ein bisschen Gas geben, Jungs. Einfach irgendwie einen Knüppel machen. Man muss es nachher nicht mehr können brauchen. Also es ist okay, wenn es ein schwieriger Knopf ist zum Lösen. Genau. Also der erste Teil von diesem Vers aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6 und 5, ist ein Vers gewesen, wo an diesen Juden, also dem Volk Israel, sehr bekannt war. Es ist nämlich ein Teil aus dem Schma Israel, ein Teil aus einem Ritual auch, wo das Volk regelmäßig vor sich hergesagt hat. Zweimal am Tag haben sie eigentlich das aufgesagt: Du sollst den Herr, deinen Gott, lieben, von ganzem Herz, von ganzer Seele, vom ganzen Gemüt oder eben vom ganzen Verstand, wie es in anderen Übersetzungen steht. Also es ist etwas, wo die Juden schon ganz früh angefangen haben, in sich inne zu rezitieren, zu wiederholen, eigentlich so tief in ihrem Herzen zu platzieren. Man weiß ja, dass das schon von Kind an angefangen hat. Also, dass das nicht irgendwann, wenn es so Teenies gewesen sind, sondern schon ganz früh haben sie angefangen, die Verse zu wiederholen und zu verinnerlichen. Jetzt denkst du vielleicht so, das mit diesem Ritual finde ich immer ein bisschen komisch und finde ich nicht so lässig, finde ich das mache ich doch nicht und so. Kann ich irgendwo durch verstehen? Gleichzeitig, glaube ich, ist das genau auch ein riesen Wert. Wenn man so die biblische Botschaft, die Aussagen von Gott, mitten im Herz verinnerlicht hat. Und wenn es so unverrückbare Sachen sind in unserem Herzen, wo wir wissen, dass wir an dem festhalten können, glaube ich, hat das einen riesen Wert. Und darum ist es auch der Jahresvers, der uns begleiten soll durch das ganze Jahr hinweg, dass du vielleicht diesen Satz für dich auch auswendig lernst, dass ein Glaubensinhalt wird von dir. Es ist ein Dreiklang, wo da erwähnt wird, dein Gott an erster Linie, also Gott lieben, von ganzem Herz, von ganzer Seele, vom ganzen Gemüt, also vom ganzen Verstand. Und das bedeutet nichts anderes, wie in dem damaligen Denken, im hebräischen Denken, mit allem, was du bist. Mit dem kompletten Wesen, wo du bist, sollst du dich Gott hingeben, Gott angeben. Und nicht einfach bloß irgendwie kognitiv im Kopf oben, dass du weißt und irgendwann mal gelernt hast, dass Gott Liebe ist und dass du Gott sollst lieben, sondern dass das mit all deinem Wesen soll passieren. Grundlage für das ist aber ganz wichtig. Grundlage ist im 1. Johannes 4, Vers 19. Also wenn wir das Alte Testament haben und die Mose-Bücher, dann ist ganz am Ende, oder nicht ganz am Ende, aber im Johannesbrief drin geschrieben: Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Du kannst Gott nicht lieben aus deiner eigenen Kraft heraus und das Gefühl haben, du kannst eine Leistung vollbringen, sondern du kannst Gott lieben, weil er dich von ganz am Anfang, wo er dich geschaffen hat, geliebt hat. Es ist also nicht von deiner Tat abhängig, nicht von irgendetwas, was du leistest, sondern weil er dich zuerst geliebt hat. Und ich wollte dich fragen am Anfang von diesem Jahr, was von dem musst du nochmal neu entdecken? Musst du ihn im Kopf vielleicht nochmal, die Gottes Liebe im Kopf oben nochmal neu entdecken? Ist vielleicht mit deinem Herz, mit deiner Leidenschaft, dass du die Liebe von Gott nochmal neu entdecken willst? Was ist es, was du nochmal neu willst? Ist mehr ein Gefühl von Liebe, das du im Moment hast. Und es würde dir gut tun, diese Liebe vielleicht dann einmal auf einer Verstandesebene kennenlernen. Überleg dir das. Nimm das mit auf den Weg. Nachher kommt die Ebene, dich selber lieben. Auch das wird in diesem Text erwähnt. Du sollst dich selber annehmen können, weil Jesus dich angenommen hat, weil Gott dich so annimmt, wie du bist, mit all deinen Stärken und Schwächen. Und nachher die nächste Liebe. Und auch das werden wir in diesem Jahr immer wieder auch anschauen. Die nächste Liebe, was bedeutet das? Ja, einerseits die Feindesliebe, die beschrieben wird, aber auch in einer heutigen Zeit, in einer globalisierten Welt, in einer Welt, wo wir überall hinschauen können. Was bedeutet die Nächstenliebe, wenn wir dort hinschauen? Als Schweizer, als privilegierte Schweizer, was bedeutet die Nächstenliebe? Auch dort drin eine Verantwortung zu übernehmen. Das ist der Vers und jetzt möchten wir hineingehen eigentlich in die Bibel an dem heutigen Abend und es wird eine Vielzahl von Bibelstellen kommen. Und vielleicht kommst du nicht ganz nah, wenn du jetzt alle Bibelstellen willst, nachschlagen und aufschlagen, aber notiere sie doch mal. Notiere all diese Bibelstellen mal auf und versuche die auch daheim mal nochmal nachzulesen. Und entdecke, wie der rote Faden durch die Bibel durchgeht von dieser Liebe von Gott. Weil ich glaube, dass gerade dann auch nochmal neu ersichtlich wird, wie eben diese Liebe sehr auf eine komplexe Art und Weise, auf eine grössere Art und Weise auch nochmal zu verstehen ist. Und wenn du das verstehst, dann darfst du auch nochmal tiefer in diese Liebe hineinwachsen. Nochmal neu erkennen, was er für dich parat hat und in dieser Beziehung zu Gott wachsen. Wir fangen an. Und wir fangen an, wie ich vorher gesagt habe, im Alten Testament, wo die Sehnsucht nach dem Volk Israel, nach dem auserwählten Volk, wo er einen Weg mit dem Volk gegangen ist, immer wieder deutlich wird und die Liebe eben da drinnen auch sehr deutlich wird. 4. Mose 14, Vers 19 heißt: Herr, weil deine Liebe so groß ist, bitte ich dich, vergib diesem Volk, wie du es auf dem ganzen Weg von Ägypten bis hierher immer wieder getan hast. Da antwortete der Herr: Ich will dem Volk vergeben, weil du mich darum bittest. Gottes Liebe wird in seiner Errettung von dem Volk immer wieder neu sichtbar. Wir sehen, wenn wir die Story vom Alten Testament von Ägypten durchlesen, wie sie befreit worden sind aus dem Ägypten, hin in ein verheißenes Land hineingeführt worden sind, sehen wir die Liebe von Gott, die einen Plan hat mit dem Volk, wo sie retten will, wo sie rausführt aus dieser Sklaverei, wo sie rausführt aus der Unterdrückung, wo sie rausführt und aufzeigt, dass seine Liebe noch viel grösser ist, dass er etwas parat hat und dass er, egal wie misslich dass die Situation in dem Moment in Ägypten war, dass er sie wird rausführen. Egal, was in deinem Leben wird passieren, egal wie kaputt das es irgendwann wird sein, egal wie schwierig das die Situation in deinem Leben wird sein, er ist ein rettender Gott. Er ist ein gnädiger Gott, wie man da innen auch lesen. Er vergibt immer und immer wieder. Es geht weiter. Im 2. Samuel 22, 51. Dort drinnen lesen wir: Darum will ich dich loben, Herr. Alle Völker sollen es hören. Deinen Namen will ich preisen mit meinem Lied. Du hast einen auserwählten König aus großen Gefahren gerettet. Ja, du erweist mir, David, deine Liebe und auch meine Nachkommen dürfen für alle Zeit darauf zählen. Seine Liebe, die ist in den schwierigsten Momenten immer und immer wieder dabei. Ganz egal, wie wir sie erfahren, ob wir sie durch Mitmenschen erfahren, in welchen Zeiten der Not dass wir sie erfahren, ob wir einen Mitmensch an der Seite haben, wie real dass die Not gerade ist in unserem Leben. Seine Liebe ist Verlass. Sie ist nicht abhängig von unseren Gefühlen, sie ist nicht abhängig von dem, wie wir es gerade empfinden, sondern sie ist da, sie ist immer da. Das sagt uns auch der Jeremia 31, Vers 3. Ich bin ihnen von Ferne erschienen und habe zu ihnen gesagt, ich habe euch schon immer geliebt. Darum bin ich euch stets mit Güte begegnet. Ich baue dich wieder auf, Volk Israel. Deine Städte und Dörfer werden neu errichtet. Das ist einer von meinen Lieblingsbibelversen, der mir immer wieder neu deutlich macht, seine Liebe ist ewiglich. Seine Liebe ist voller Güte, voller Barmherzigkeit. Das Volk war in ganz herausfordernden Zeiten, wo der Jeremia das gesagt hat. Es ist weggetrieben worden, aus dem verheißenen Land wieder rausgeführt worden und ins Exil geführt worden. Und da kommt der Jeremia mit dem Bibelvers von Gott, der Herr: Ich habe euch schon immer geliebt. Auch wenn Konsequenzen von unserem Handeln vielleicht manchmal bedeuten, dass wir eine Zusatzschlaufe machen im Leben. Auch wenn du manchmal das Gefühl hast, jetzt hat Gott dich irgendwie ausgelassen. Jetzt ist irgendwie, fühlt es sich so an, als ob Gott an dir vorbeigegangen ist und dich vergessen hat. Gottes Güte ist immer da. Das ist nicht immer einfach zum Verstehen. Und es ist auch manchmal eine einfache Antwort in ganz schwierigen Situationen, ist eine vielleicht vereinfachte Antwort. Aber es ist ein Teil von dieser Liebe von Gott, wo sich zeigt in dieser ganzen Geschichte vom Volk Israel. Es ist für sie ein Albtraum gewesen, weggeführt zu werden, aus dem verheißenen Land rausgeführt zu werden. Und so gibt es vielleicht Momente in deinem Leben, die sich auch anfühlen wie ein Albtraum. Wo du manchmal denkst, so, jetzt hat Gott ganz endgültig aufgegeben mit mir. Und so spreche ich dir heute Abend genauso zu. Ich habe dich schon immer geliebt. Darum bin ich dir stets mit Güte begegnet. Er will dir mit Wohlwollen, mit Nachsicht immer wieder neu begegnen. Es geht weiter im Nehemia 9, Vers 17. Sie wollten dir nicht gehorchen und vergaßen deine großen Wunder, mit denen du ihnen geholfen hattest. Eigensinnig und widerspenstig, wie sie waren, wollten sie selbst einen Anführer berufen, der sie in die Sklaverei nach Ägypten zurückbringen sollte. Du aber bist ein Gott, der vergibt. Du bist gnädig und barmherzig. Deine Geduld ist groß und deine Liebe kennt kein Ende. Du hast unsere Vorfahren nicht verlassen. Da drin wird die barmherzige Liebe beschrieben. Barmherzigkeit, die nichts anderes bedeutet, dass er am Volk nachgeht. Dass ihn kümmert, wie es dem Volk geht. Und genauso ist er barmherzig mit dir und mir. Dass er mitleidet, das heisst das Wort auch, mitbebt in diesen Moment, wo es dir nicht gut geht. Mitgeht in diesen Moment, wo du weg von ihm laufst, wo du andere Wege denkst, dass sie besser sind für dich. Er ist dort mit gnädiger Liebe, egal wie viele Fehler das du machst. Und auch das sieht man bei dem Volk Israel enorm gut. Ständig sind sie wieder von dem Weg abgewichen. Ständig haben sie wieder den Rücken abgewendet von dem Gott, der eigentlich ihnen so viel geschenkt hat, wo sie errettet hat, wo sie befreit hat, wo ihnen so viel Frieden und Zuversicht geschenkt hat. Und trotzdem kommt Gott und sagt, auch diesen Fehler, auch den bin ich wieder parat zum Vergeben. Hesekiel 18, 23. Ich, Gott, der Herr, frage euch, meint ihr, es würde mir Freude machen, wenn ein Gottloser sterben muss? Nein, ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt und lebt. Gott freut sich nicht, wenn es dir nicht gut geht. Gott freut sich ab keinem Mensch, wo es nicht gut geht. Sondern er ist ein Gott, der das sieht und sich unheimlich freut, wenn du umkehrst und wenn du siehst, dass seine Liebe, dass das, was er schenken will, dass seine Zufriedenheit, sein Glück am Schluss alles ist für dich. Das ist das, wo er sich daran freut. Seine Bestrafung, wo man manchmal im Alten Testament auch sehen, wo enorm herausfordernd ist, um das irgendwie zu verstehen. Wo ich nicht jetzt heute einfach vereinfacht sagen, ja, das ist einfach zum Verstehen. Aber die ist nicht willkürlich. Sondern sie hat eine Folge von den Sachen, die wir uns wegdrehen von ihm. Sie sind Folgen von dem, dass die Menschen nicht die Zufriedenheit, das Glück, die Liebe bei ihm suchen. Ein letzter Vers, und da drin sehe ich auch nochmal sehr stark als Letzte, den letzten Teil von diesem Gebot. Wehe denen, die Gesetze verabschieden, um andere ins Unglück zu stürzen und Verordnungen erlassen, um andere zu unterdrücken. Sie betrügen die Armen und Schwachen meines Volkes um ihr Recht. Kaltblütig beuten sie Witwen und hilflose Waisen aus. Gott ist ein liebender Vater, der gerade auch immer und immer wieder im Alten Testament einsteht für die Schwachen, für die Armen, für die Witwen und Waisen in dieser Welt. Das ist ein Herzschlag von dem liebenden Vater, dass die Liebe, die nächste Liebe, eben nicht einfach nur für dich da innen zählt, sondern für alle Menschen auf dieser Welt zählt. Das gehört zu seiner Liebe. Du kannst das nicht ausklammern aus dieser Liebe von dem barmherzigen, liebenden Vater. Es geht nicht, dass wir einfach das Gefühl haben, yes, schön erlebe ich die Liebe. Und meinem Nächsten nebenzu geht es nicht so. Nein, er ist nicht ein liebender Vater, der einfach für eine coole Kuscheltruppe zuständig ist, sondern er ist ein liebender Vater, der es für jeden Einzelnen von uns und für alle Menschen, die noch nicht da drin hocken, die nicht den liebenden Vater kennengelernt haben, oder wo sie im Moment schwierig haben in ihrem Leben. Genauso ein liebender Vater. Für mich ist das wunderschön, um diese Komplexität zu sehen. Im Alten Testament auch immer wieder zu sehen, wie er das Volk eben frei lässt, in die Freiheit lässt. Und gerade weil sie in die Freiheit können gehen, haben sie die Liebe auch wieder erfahren, wie er sie wieder zurückgeholt hat. Und liebevoll, gnädig sie ist. Das ist so eine Wechselwirkung. Wenn er sie nicht frei lassen würde, wenn sie nicht selber die Entscheidungen könnte treffen, was für einen Weg dass sie gehen würden, könnte er niemals so vielfältig seine Liebe auch unter Beweis stellen. Und darum finde ich das wunderbar, wenn man das so sieht. Seine Liebe, wo dich sieht, seine Liebe, wo dich erschaffen hat, wo dich segnet, wo bewahrend ist, wo dir hilft, wo befreit, wo barmherzig ist. Und genauso sehen wir, dass das ein Teil ist vom Neuen Testament. Und ich wollte nur kurz noch durch ein paar Verse vom Neuen Testament durchgehen, wie es eben genau gleich auch im Neuen Testament wieder der rote Faden weitergezogen wird. In Matthäus 5, 48, in der Bergpredigt, mitten drin, erwähnt Jesus die Liebe wieder. Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist. Also der Auftrag jetzt auch wieder an uns, die Liebe vollkommen zu leben und zu erleben. Es geht weiter. Im Epheser 5, Vers 25 wird erwähnt, ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Und da drin sieht man eben einerseits, dass er sein ganzes Leben für die Gemeinde gegeben hat. Und auch da sieht man wieder, dass Gott auch im Neuen Testament nicht einfach ein individueller Gott ist, der einfach die Liebe für dich persönlich hat, sondern die Liebe für seine Gemeinde, für das Volk der Gläubigen, für die Kirche genauso leidenschaftlich weiterverfolgt. Und wir sehen im 1. Korinther 13, die Verse kennen ihr vielleicht. Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere runter. Wunderbare Hochzeitsverse, die ganz viel auswählen fürs Hochzeit. Spannenderweise ist es eigentlich ein Vers, der für die Gemeinde gedacht ist und nicht für ein Hochzeits-Ehepaar. Es kommt dort zur Geltung, wo wir es in der Kirche anfangen zu leben. Dort, wo wir es untereinander anfangen zu leben. Dort, wo wir die Liebe eben ausleben. Dort wird die Liebe sichtbar. Und zuletzt fordert uns auch in der Offenbarung fordert es uns wieder raus. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Auch dort fordert uns die Bibel wieder raus. Kennst du die Liebe noch? Kennst du die Liebe noch, die zu tiefst in dir verwurzelt ist? Bist du noch so leidenschaftlich unterwegs, wie vielleicht zu anderen Zeiten? Ist vielleicht etwas anders geworden? Ist die Liebe abgeflacht? Und damit meine ich nicht, dass es immer gleich emotional sein muss. Um das geht es nicht. Sondern wie ich vorher ganz am Anfang gesagt habe, es darf grösser, vielfältiger werden. Gottes Liebe ist nicht einfach eine Wohlfühloase, wo es uns in unserem Herz muss gut gehen muss und wo wir die Liebe von Gott spüren müssen. Das darf auch sein und das soll auch sein, dass wir die Liebe immer wieder in unserem Herz auch spüren sollen. Aber es darf genauso das tiefste in unseren Gedanken wieder mindblowing sein, wenn wir die Bibel durchschauen. Und hoffentlich ist das ein bisschen passiert an diesem heutigen Abend. Wenn du siehst, dass das nicht einfach ein paar einzelne Bibelverse sind, die irgendwo in der Bibel stehen, sondern dass das Jesus und Gott von Anfang an durch die Bibel durchgezogen haben und die Liebe nicht einfach nur punktuell erschienen ist in der Bibel, sondern immer wieder neu eigentlich die Beziehung gestalten soll werden. Ich will euch einladen zum Aufstehen. Ich will beten für das Jahr. Und vielleicht stehst du jetzt an dem Punkt, wo du irgendetwas gesagt hast, hey, die Liebe will ich nochmal neu erfahren. Ganz egal, ob es die barmherzig, die gnädig, die treue, die ewiglich, die fürsorgliche Liebe ist, was auch immer, dass du in diesem Jahr vielleicht nochmal neu entdecken willst. Streck es Gott an. Bitte ihn darum, um auch nochmal die Liebe neu in einer neuen Dimension erfahren können. Und so danke ich dir, Vater im Himmel, dass du ein liebender Vater bist. Und ich bitte dich, dass du uns nochmal in allen Tiefen und in allen Weiten nochmal neu zeigst, was diese Liebe beinhaltet. Dass für uns nicht einfach nur ein Floskeln ist, wo wir irgendwann mal gelernt haben, sondern dass wir es nochmal neu dürfen, mit ganzem Verstand, mit ganzem Herz, mit unserem ganzen Wesen nochmal neu dürfen verstehen und dürfen nochmal neu, hingebungsvoll dir dienen. Dir entgegenlaufen und dich nochmal neu dürfen entdecken. Damit wir in unserer Kirche dürfen wachsen in dieser Liebe, der nächsten Liebe, aber auch über unsere Kirche hinaus, dort, wo wir daheim sind, in unserem Alltag, in unserem Geschäft, wo auch immer, in unserer Family, dass wir dort diese Liebe nochmal neu dürfen, greifbar machen. Amen.